Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Tageslosung von heute, ich weiß nicht, ob Sie schon die Chance gehabt haben, manchmal ist ja der Sonntagvormittag ein wenig hektisch, insbesondere mit kleinen Kindern. Die Tageslosung lautet: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Was für eine Verheißung. Vielleicht auch eine Motivation, den Tag oder den Morgen mit Freude zu beginnen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir singen die ersten beiden Strophen des Liedes. Anne Völkel ist heute mit der Gemeinde Holzwickelde auf einer Freizeit. Deswegen ist Volker Halfmann hier. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Er wird heute predigen. Volker Halfmann ist, ich sag mal so, gelernter Pastor und arbeitet jetzt im Bundesverlag im Bereich Anzeigenwesen. Ich bitte Anneliese Quiring, Ralf Dustmann, Tom Stehle und Matthias Kühl nach vorne. Das sind eine ganze Reihe, dafür werden aber meine Ankündigungen etwas kürzer sein.
Jetzt mal etwas von Paschas Ihnen weiterzugeben, weil ich die Möglichkeit hatte, mit der Mutter von Sonja zu sprechen. Sie wissen ja, dass die Andressa, 18 Jahre alt, die Tochter, sehr schwer erkrankt war und eigentlich auch noch ist. Und dass sie plötzlich hohes Fieber hatte, weder schlucken, weder sprechen und weder laufen konnte und kann. Sie kann sich durch Fingersprache verständigen, ist geistig wach. Aber Sonja hat 9 Wochen Tag und Nacht mit ihr im Krankenhaus verbracht, außer 5 Tage, wo sie selber krank war und André das machen musste. Und deswegen dachte ich, ich möchte es Ihnen sagen, für alle Hauskreise, für Sie persönlich, dass wir sehr, sehr doch für Andressa beten. Sie ist jetzt wieder zu Hause, seit 10. Januar ungefähr so. Und ihr bekommt die Umgebung besser zu Hause. Sie hat da ihre vertraute Umgebung, kann viel auf der Terrasse liegen. Sie kann auch jetzt etwas besser schlucken, einige Süppchen so langsam. Aber es ist noch eine schwere Zeit. Und die Ärzte wünschen, dass sie eine Reha macht, aber die Reha kann sie nur in Sao Paulo in einer Klinik machen, die eigentlich, wo das Bett erst im Sommer frei wird. Oder ambulant, und dann müsste Sonja eine Wohnung in der Nähe beziehen und das wäre alles sehr schwer. Oder es ist eine Reha in Deutschland und da ist der Flug halt sehr weit mit Umsteigen in Lissabon oder Madrid und all solche Dinge. Und da dachte ich, ich möchte es Ihnen sagen, dass wir ganz stark beten, dass Andressa wieder gesund wird und dass André irgendeinen guten Weg findet durch des Herrn Hilfe, wie es nun weitergehen soll. Das wollte ich gerne sagen. Ach so, und ich wollte jetzt bitten noch, nein, weil wir jetzt das gerade so hier jetzt hören, dass doch Raimund Herrmann vielleicht gerade für die Andressa und die Familie betet.
Wir sind hier zum Gottesdienst zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob mancher heute Morgen überlegt hat.
Gehe ich nicht? Wen interessiert's? Gut, Sie sind da, ich bin auch da. Von daher ist das alles in Ordnung. Aber es gibt Länder, da ist das nicht so, dass das so selbstverständlich ist. Und ich spreche jetzt nicht vom Siegerland, wo vielleicht der fromme Nachbar sich wundert, dass man nicht geht. Aber das ist heutzutage auch anders. Das meine ich nicht. Es gibt Länder wie den Iran, wo Christsein doch ganz anders aussieht, wo Gottesdienstbesuch ganz anders aussieht. Ich frage mich manchmal, warum lässt Gott das zu, dass manche Christen so bedrängt werden? Zu dem Thema Christen im Iran werden wir am 29.01., das ist also kommenden Freitag in einer Woche, einen Informationsabend hier haben. Das haben Sie auf Ihrem Zettel auch hinten drauf. Ich möchte aber noch mal eben besonders darauf hinweisen. Informationsabend, ja, vielen Dank. Informationsabend, damit wir noch mehr wissen. Wir wissen alle schon so unheimlich viel. Ich persönlich wünsche mir von diesem Abend, dass auch ein bisschen so meine Art von Glauben, wie ich Glauben lebe, hinterfragt wird. Und in zweiter Linie natürlich auch, dass ich angespornt werde, mehr für verfolgte Christen zu beten. Wir haben draußen einen kleinen Infostand nochmal, da können Sie sich ein Plakat abholen. Handzettel haben wir alles dabei, Sandra Bickel und ich. Sie können uns hinten ansprechen neben dem Ausgang und eben noch mehr über diesen Abend hören. Herzliche Einladung dazu.
Ja, bei mir geht's um den zweiten Pastor. Unsere Überlegungen und Schritte in Richtung eines zweiten Pastors sind ja schon so konkret geworden, dass letztes Wochenende Rolf Zyrus mit seiner Frau Annika hier waren. Wir konnten sie kennenlernen, er hat Sonntag hier gepredigt. Und er hat auch signalisiert, wenn wir grünes Licht geben, wird er gerne von Berlin-Friedrichshain, wo er jetzt Pastor ist, zu uns hier wechseln. Diese Finanzierung muss natürlich auf gesicherten Füßen stehen und deswegen hatten wir schon vor einiger Zeit diese Erklärungen ausgeteilt und Gelegenheit gegeben, dass ihr euch das anguckt, ausfüllt und sagt, wie ihr beitragen könnt zur Finanzierung des Pastors. Entweder durch Sonderspenden, einmalig oder regelmäßig, oder durch Darlehen oder durch praktische Hilfe. Aber auch gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, ich beteilige mich durch Gebet oder ich sage, ich möchte keinen zweiten Pastor haben. Uns ist wichtig, dass die Entscheidung für einen zweiten Pastor auf ganz breite Basis steht. Und deswegen möchte ich euch nochmal daran erinnern, diese Erklärung auszufüllen. Am Infotisch gibt es auch diese Erklärung noch, falls ihr die noch nicht habt, und die dann in den Kasten einzuwerfen. Die Gemeindemitglieder alleine können einen zweiten Pastor nicht stemmen. Deswegen meine Bitte auch an die, die noch keine Mitglieder dieser Gemeinde sind, also an die Freunde, füllt auch einfach diese Erklärung aus und beteiligt euch auch daran, soweit ihr könnt, dass wir unseren zweiten Pastor dann auch sagen können, ja, wenn er kommt, wir können dich langfristig finanzieren. Gibt's einen Einsendeschluss? Ja, Einsendeschluss ist 31. Januar, also bis dahin möchte ich euch bitten, das abzugeben.
Du hast dich bewährt.
Ja, ich habe mich bewährt. Das wird dafür auch mal was sagen.
Das hat er gerade so prima gemacht, ja. Mit dem Hochhalten, schon habe ich jemanden gefunden. Ich habe, ja auch so, aber die anderen können das ja auch lesen, was draufsteht. Ich habe auch noch eine Einladung für heute. Viele werden es gemerkt haben, die Fußball interessiert sind oder Fußballfans sind, dass die Bundesliga wieder angefangen hat. Somit ist auch der erste christliche Fanclub, die totale Offensive BVB, wieder aktiv. Das heißt, wir fangen heute Nachmittag an, wieder alle Spiele auf Großleinwand bei Stern im Norden hier in Straße 2 zu zeigen. Dazu ganz herzliche Einladung an alle, die Fußball interessiert sind, die BVB-Fans sind oder andere Fans sind. Alle sind herzlich willkommen. Es ist mir heute allerdings ganz, ganz wichtig, dass wirklich viele kommen, weil wir Besuch erwarten. Zum einen den Gemeindereferenten der Dreifaltigkeitskirche, die direkt in der Nachbarschaft sind. Die haben diesen Spieltag gesponsert. Und zum anderen hat sich Sigi Held angesagt. Sigi Held ist ein ehemaliger Nationalspieler, Spieler von Borussia Dortmund, jetzt Fanbeauftragter, Nationaltrainer von Malta, von Thailand gewesen und. 66 dabei gewesen. Ach, ich könnte so viel erzählen, ist egal. Der auf jeden Fall wird kommen. Ich werde ihm 2, 3 Fragen stellen. Ich werde ihn natürlich begrüßen. Für uns ist es wichtig, dass möglichst viele da sind, damit der BVB sieht, da ist ein Fanclub, der wirklich arbeitet, der Werte hat. Denn wir möchten nicht nur die Spiele zeigen, sondern wir möchten mit den Menschen, die im Umfeld vom BVB sind, einfach Kontakt aufnehmen. Zeigen, dass Glaube und Fußball, Glaube und Christsein oder Glaube und Fußball, Christsein und Fußball sich nicht einander ausschließen. Wir möchten wirklich unsere Werte in das Stadion bringen, in den Verein bringen. Das ist unser großes Anliegen, darüber gerade Kindern, Jugendlichen und Familien auch helfen und Hilfsangebote machen, weil es gerade da sehr, sehr viel Not gibt. Also, wer heute Nachmittag zur Allianz Gebetswoche geht, der darf ein bisschen später kommen. Alle anderen sind ab 17 Uhr ganz herzlich eingeladen bei Stern im Norden, Hirtenstraße 2, zum Fußball gucken. Dankeschön.
Die anderen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem ausgeteilten Manuskript. Ganz kurzer Hinweis noch, Gemeindeversammlung am 2.2. und die Bibelabende starten am 25.1. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und singen dabei die Strophen 3 und 4 des Liedes »Allmorgen ist ganz frisch und neu«. Zur Lesung und zum Gebet aufzustehen. Die Lesung steht in Josua 3, die Verse 9 bis 17. Und wir finden uns in einer Situation wieder, wo die Israeliten das verheißene Land einnehmen. Und sie müssen den Jordan überqueren. Und sie stehen vor dem Jordan. Und sie wissen nicht so ganz genau, wie sie über diesen großen Fluss kommen sollen. In diese Situation sprechen diese Verse. Und Josua sprach zu den Israeliten: Hört zu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt, aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz wenig. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still, im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Jesus Christus, es ist ein Beispiel für deine Größe und deine Macht, dass du mit Naturgewalten umgehen kannst, dass du diese im Griff hast. Es ist für uns manchmal unvorstellbar, auch im Hinblick auf unsere alltäglichen Schwierigkeiten, unsere kleinen Probleme, die wir haben. Und doch zeigt uns dieser Text, dass du größer bist als alles. Und ich danke dir für diese Verheißung, die du uns gibst. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Wir singen nochmal, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Das Thema des heutigen Gottesdienstes kann man mit dem Stichwort Frieden überschreiben. Hatten die Israeliten Frieden, als sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen sind? Hatten sie Ängste, hatten sie Zweifel, als sie da am Jordan standen? Ich habe mich gefragt, wie ist das? Frieden haben. Vielleicht können wir die erste Folie auflegen. Frieden in einer Welt voll Angst, voll Konflikten, voll Stress, Kummer, Sorgen, Mobbing, kennt man vielleicht vom Arbeitsplatz, Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit, Druck, Belastung, Einsamkeit, Krankheit, Enttäuschung, Arbeitslosigkeit, Tod, Anspannung, materielle Sorgen. Finden wir da Frieden? Am Freitag bin ich noch über einen Zeitungsartikel gestolpert. Den können wir auch mal kurz auflegen. Westfälische Rundschau vom 15.01. Jugendliche blicken ängstlich in die Zukunft. Sorgen der 15-Jährigen. Das heißt, die Belastungen, die Ängste, denen wir so ausgesetzt sind, das betrifft nicht nur uns, die wir schon einige Jahre durch dieses Leben gewandert sind, sondern das geht eben auch schon bei den Jugendlichen los. Zukunftsangst. Ich bin gespannt, was Volker Halfmann jetzt zu uns sagt und wie er dieses Thema aufgreift.
Ich lade Sie ein, dass wir hören, was Christus zu diesem Thema des inneren Friedens gesagt hat. An einer Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 14, der Vers 27, ein Wort aus den Abschiedsworten Jesu, die er seinen Jüngern mitgegeben hat. Johannes 14, Vers 27. Christus spricht: Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, sagt Jesus. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Christus spricht hier von zwei Gegensätzen, ein Gegensatzpaar wie Licht und Finsternis. Das eine schließt das andere aus. Auf der einen Seite Furcht, Angst, Enge, Beklommenheit, Schrecken, Panik, Druck, ein ängstliches Herz. Und auf der anderen Seite innerer Friede, Ruhe, Vertrauen, Ausgelassenheit, Ausgeglichenheit, Gelassenheit. Wo das eine ist, muss das andere weichen. Wo der Friede einkehrt, da muss die Panik weichen. Und andersherum, wo Panik ist und wo Angst und Schrecken herrschen, da ist kein innerer Friede. Ein Gegensatzpaar. Und Jesus sagt hier, als Abschiedswort, bevor er selber seinen Leidensweg geht und dann nach seiner Verherrlichung zum Vater zurückgeht, er sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Ich gebe euch das. Ich gebe euch meinen Frieden. Christus spricht hier von einer Übergabe. Es ist fast wie eine Stabübergabe beim Staffellaufen. Sie kennen das vielleicht etwa bei der 4x100-Meter-Staffel. Da haben die Staffelläufer so einen Stab, den sie, wenn der erste Läufer losrennt, dann den zweiten überreichen muss, übergeben muss. Der packt sich das Ding und läuft damit wieder weiter und übergibt ihn an den nächsten. Eine Stabübergabe. Und Christus sagt: Ich übergebe euch jetzt hier etwas, nämlich Frieden, meinen Frieden. Ich kann für mich persönlich sagen, und vielleicht dazu noch, ich habe die Freiheit, hier sehr persönlich predigen zu können, weil ich mittlerweile gar nicht mehr so oft predige. Wenn man das wöchentlich tut, ist das vielleicht schwieriger, aber wenn man das ab und zu mal tut, kann man sich auch Dinge heraussuchen, die einen sehr beschäftigen. Und das konnte ich dann, also den Luxus hatte ich hier. Also eine Stabübergabe. Was mich betrifft, da ist über viele Jahre diese Übergabe nicht gelungen. Also irgendetwas muss da schiefgelaufen sein. Denn Ängste, Angst, Panik, Schrecken beschäftigen mich schon seit meiner Kindheit. Die Angst ist geradezu zu einer Krankheit in meinem Leben geworden. Schon sehr früh. Das heißt, dass meine Gedanken beherrscht waren von Ängsten bezüglich aller möglichen Dinge und auch irrationale Ängste, völlig verrückte Dinge. Das, was man dann Zwangsgedanken nennt, also Gedanken, die du nicht mehr herausbekommst aus deinem Kopf, und je mehr du das versuchst, die herauszubekommen, umso mehr sind sie da. Also das ist dieses Spielchen, wenn man nicht an einen rosa Elefanten denken soll. Man tut dann genau das. Und so ist die Angst, die Panik immer mein Thema gewesen, viele, viele Jahre lang. Vielleicht ein Wort noch zur Angst, ganz allgemein. Die Angst ist zunächst mal ja nichts Negatives. Angst ist eine sehr vernünftige und hilfreiche Einrichtung, die kann uns manchmal das Leben retten. Angst stellt sich da nämlich ein, wo etwas Bedrohliches kommt, wo du spürst, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann reagierst du darauf. Und das ist gut so, das ist richtig so. Die Angst bewahrt uns davor, dass wir nicht in jedes offene Messer laufen. Dein Körper wird angespannt und die Angst signalisiert dir, jetzt gibt's zwei Wege, entweder Angriff oder das Gegenteil, nix wie weg. Und insofern ist es gut, dass es sie gibt. Aber wenn die Angst zu einer lebensbestimmenden Kraft wird, wenn sie Überhand nimmt, wenn sie anfängt, dich zu beherrschen, dann ist die Angst etwas Furchtbares. Sie raubt jede Lebensqualität. Destruktiv. Die Angst ist eine ungeheuer zerstörerische Kraft. Auf vielen Bereichen. Die Angst wirkt sich körperlich aus und führt zu körperlichen Krankheiten. Man spricht dann von psychosomatischen Krankheiten. Was passiert, wenn man Angst hat? Nun, was jeder kennt, man geht nochmal schnell zum Klo. Das heißt, der Darm meldet sich, der Körper spannt sich an. Die Muskulatur, du bist völlig angespannt. Die Durchblutung streikt vielleicht und deine Hände oder Füße werden eisekalt. Die Atmung wird schwer. Sehr oft ist auch in der Bibel von der Angst die Rede in Verbindung mit Enge. Dir wird eng, eng ums Herz, eng in der Lunge. Du kriegst überhaupt keine Luft mehr. Du kannst vor Angst nicht mehr atmen. Mancher hat vor Angst Herzbeschwerden. Das Herz fängt an zu rasen. Und wer Angst- und Panikattacken kennt, der weiß, dass das Momente sind, wo man denkt, jetzt ist vorbei, jetzt sterbe ich hier. Und so kann die Angst deine Seele so martern, dass dein Körper krank wird. Bandscheibenschäden, Magengeschwüre, Migräne oder andere Dinge. Die Angst wirkt sich seelisch, psychisch aus. Vor allem auch darum, weil die Angst oder Menschen, die von Angst beherrscht werden, sind nicht kreativ und können ihr Leben nicht entfalten. Wenn du Angst hast und wenn die Angst dich beherrscht, dann siehst du dich ständig als Opfer der Umstände, als Opfer der anderen Menschen. Du witterst überall Gefahr. Und wer Angst beherrscht ist, der kommt auf keinen klaren Gedanken mehr und der kann nicht mutig vorangehen und der kann sein Leben nicht in die Hand nehmen. Die Angst führt dazu, dass du bewegungslos wirst, starr vor Angst. Die raubt die Kreativität, die Lebensfreude, das Vorangehen und über lange Zeit wirst du zu einem deprimierten Menschen. Und Depressionen können die Folge sein. Und die Angst wirkt sich geistlich aus. Vielleicht ist sie eine der wirkungsvollsten Waffen Satans, des Widersachers. Denn sie hindert dich, das Land einzunehmen, das dir verheißen ist. Sie hindert dich, voranzugehen, im Vertrauen, im Glauben voranzukommen. Und so schnürt die Angst ein und setzt Menschen in Ketten. Und Jesus sagt hier, meinen Frieden übergebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und habt keine Angst. Wie kann das gelingen? Wie kann diese Stabübergabe funktionieren? Wie ist es erfahrbar, diesen inneren Frieden im Herzen zu tragen, zu erleben und mit diesem Frieden durchs Leben zu gehen? Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich nachgedacht über das, was unser Herr, was Christus in Gethsemane erlebt hat. Todesangst. Also die Zeit kurz bevor er gefangen genommen wurde, kurz vor seiner Folterung und Hinrichtung. Etwa der Evangelist Matthäus sagt, Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Er sagte zu ihnen, setzt euch hierher, ich gehe dort hinüber, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus nahm er mit und dann heißt es hier, Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn. Und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Angst, Todesangst, Angst vor dem, was ihm bevorstand, hat Christus überfallen. Wie war es denn ihm möglich? Wie war es ihm möglich, trotz dieser Todesangst in diese Situation hineinzugehen? Im Nachdenken darüber sind mir zwei Erkenntnisse, zwei Dinge wichtig geworden, die mir eine heilsame Waffe, ein heilsames Werkzeug sind gegen die Angst und um diesen inneren Frieden zu erfassen, den Christus hier anbietet. Das sind gar nicht neue Dinge. Sie sind vielleicht insofern oder dann neu, wenn man anfängt, sie im Herzen wirklich zu erkennen und zu begreifen. Die erste Erkenntnis, um die es mir geht, es ist die Erkenntnis, dass Gott mit mir geht, stets an meiner Seite, dass er da ist. Nicht nur der oben im Himmel, sondern der, der an meiner und an deiner Seite ist. Christus hat dies ja selbst gesagt, Matthäus 28, Vers 20, er sagt, das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich war 15 Jahre lang Pastor, bin Menschen begegnet, habe sie betreut, begleitet und in dieser Zeit erlebt man natürlich auch viel menschliches Leid. Etwa die Dinge, von denen, die wir hier gelesen haben. Auch Krankheiten, körperliche Krankheiten, seelische Krankheiten. Also schreckliche Dinge. Und in der Zeit auch, als ich selber in der Klinik war, da habe ich oft meinen Blick zum Himmel gerichtet und ich habe voller Zorn Gott angeklagt. Und er war für mich der, der oben im Himmel sitzt und der sich das alles anschaut. Und ich habe geschrien und gerufen, warum kommst du nicht? Warum tust du nichts? Warum bist du so fern? Warum bist du der, der dort oben ist? Vielleicht kennt jemand dieses Lied, lieber Gott, komm doch mal runter und schau dir die Bescherung selber an. Stefan Sulke hat das gesungen, ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Gott war für mich da der Ferne, der oben ist. Und der das alles zulässt und der nicht eingreift und den ich nicht verstehe. Heute lerne ich die Dinge anders zu sehen und etwas anderes zu glauben und dem zu vertrauen. Es geht um die Erkenntnis, dass Gott nicht der Ferne ist, der oben im Himmel ist, sondern dass er der ist, der wirklich hier ist. Mitten in der Situation, mitten in dem Leid, an meiner Seite, an deiner Seite. Dem zu vertrauen und das zu glauben, theologisch formuliert, das ist trinitarischer Glaube. Das heißt, wir glauben daran, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, eben nicht nur der ist, der irgendwo in der Ewigkeit thront, dass er nicht nur der ist, der in Jesus Christus diese Welt besucht hat, sondern dass er, und davon ist hier in den Abschiedsworten Jesu immer wieder die Rede, dass er durch seinen Heiligen Geist der ist, der hier vor Ort ist, genau an deiner Seite und in deiner Lebenssituation. Okay. Im Alten Testament gibt es schon jemanden, der David, der darüber staunt, im Psalm 139. Und er sagt, Herr, von allen Seiten, Gott, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten. Und wer den Psalm kennt, der sagt ja, es ist egal, wo ich hinfliehe, wo ich hingehe, du bist immer da. Du bist da. Früher war das für mich eine Horrorvorstellung. Das hing aber an meinem kranken Gottesbild. Es kommt ja darauf an, was ist das für ein Gott, der mich von allen Seiten umgibt? Wenn das ein furchtbarer, schreckenerregender Despot ist, ein sadistischer Gott, dann gibt's nichts Schrecklicheres als die Tatsache, dass der immer da ist. Furchtbar, eine Horrorvorstellung. Aber wenn dieser Gott der ist, der sich in Christus offenbart, wenn dieser Gott ein Gott ist voller Barmherzigkeit, voller Liebe, ein Gott, der dich meint, der dich kennt, der dich sieht, dann ist das eine so befreiende Vorstellung, dass man nur mit David sagen kann, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Egal, wo ich hingehe, egal, wo du hingehst in dieser Woche, ob das eine Dialysestation ist, ein Krankenbett, ob das eine schwierige Beziehung ist, eine schwierige Familie, eine schwierige Ehe, ob das, egal, wo du hingehst, Gott ist an deiner Seite, er ist da, er geht mit. Zu wunderbar, zu hoch. Aber das hat Konsequenzen. Diese Erkenntnis hat eine Konsequenz. Meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Und als der älteste von den dreien, als der so anderthalb war und als der dann gehen konnte und ich irgendwo im Haus unterwegs war, da wollte er immer mitkommen. Und wir haben damals in einem Hochhaus gewohnt. Und da gab es eine Stelle, die hat ihm immer Angst eingejagt. Da war so dieser Maschinenraum vom Aufzug untergebracht. Und da gab es immer so seltsame Geräusche, die da rauskamen. Und er ging immer bis zu dieser Stelle und weiter wollte nicht. Da hat er Angst gehabt. Das war ihm zu bedrohlich. Und er hat das Problem mit zwei Worten gelöst, die er schon sprechen konnte. Papa, Hand, hat er gesagt. Und dann habe ich ihm an die Hand genommen. Und dann sind wir gemeinsam da vorbeigegangen. Und dann ging das auf einmal. Dann ging das auf einmal. Manchmal, wenn ich vor Angst nicht mehr klar denken kann, wenn mir die Luft ausbleibt, dann spreche ich genau diese beiden Worte. Papa, aber lieber Vater, heute in der Losung. Papa, Hand. Du bist da, Herr. Du bist nicht der Ferne, du bist hier. Jetzt halt mich fest und ich halt mich an dir fest. Und dann gehen wir gemeinsam da durch. Ich vertraue darauf, du bist da. Ich gehe mit dir da durch. Diese Erkenntnis, aus der hat Christus gelebt. Wenn ihr in den Evangelien schaut, seht ihr, dass er in dieser Verbundenheit mit seinem Vater gelebt hat. Und ich glaube, dass das dieser erste wesentliche Punkt ist, der es ihm ermöglichte, in das Leiden hineinzugehen. Die Erkenntnis, mein Vater ist da, er ist an meiner Seite, ich gehe nicht allein. Eine Klammer vielleicht noch, wie furchtbar muss es dann gewesen zu sein, am Kreuz das zu erleben, als Christus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Neben allem körperlichen Schmerzen und körperlichem Leiden muss das die größte Not bedeutet haben. Also, das ist das Erste. Die Gewissheit, dass Jesus mitgeht, egal wohin ich gehe. Und das Zweite, es ist die Gewissheit, dass am Ende alles gut wird. Das klingt vielleicht richtig für manchen richtig billig, nach einem Happy End. Aber ehrlich gesagt, genau das sagt die Bibel. Sie spricht von einem Ende in Herrlichkeit. Ich möchte da hinweisen auf das große Kapitel im Römerbrief, Kapitel 8. in dem Paulus genau das beschreibt. Er sagt etwa in einem Vers, in Vers 18, da sagt er, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Das heißt, was auch immer geschieht, in meinem Leben, in deinem Leben, was auch immer kommen wird, egal ob das Krankheit ist, egal was passiert, am Ende wird Gottes Herrlichkeit stehen und er wird sich auch in dir und mit dir verherrlichen. Das ist das Ziel mit unserem Leben und zu diesem Ziel wird er auch kommen. Ich persönlich war über viele, viele Jahre fest davon überzeugt, am Ende wartet immer die Katastrophe auf mich. Am Ende wartet immer die Katastrophe. Was war für mich die Katastrophe? Zum Beispiel beschämt zu werden, verlassen zu werden, alleine dazustehen, abgelehnt zu werden, einsam zu sein, verlassen zu sein. Das war diese Katastrophe. Und mir war immer klar, dass am Ende wird so kommen. Da fehlt also dieses Urvertrauen. Und ein Buch, das mich am stärksten geprägt hat, eigentlich bis heute noch, ist eine Novelle von Martin Walser. Ein fliehendes Pferd. Ist mehrfach verfilmt worden, vielleicht kennt das manch einer. In diesem Buch von Martin Walser gibt es einen Satz, der mein Lebensmotto gewesen ist. Der ist so wunderbar negativ, dass es fast schon wieder zum Lachen ist. Dort heißt es, jedes Mal denkt man, das Schlimmste sei vorüber. Das ist die Illusion, die das Leben verlängert. Wenn du das als Lebenskonzept mitnimmst, ist das höchst belastend und unerfreulich. Am Ende wartet immer die Katastrophe. Das heißt, wenn ich mit Menschen zusammenkam, in eine Gruppe von Menschen kam, dann war mir klar, am Ende werden die sich abwenden und dann stehe ich alleine da. Wenn mir eine Aufgabe übertragen wurde, wenn irgendwelche Anforderungen kamen, dann war mir klar, am Ende werde ich versagen, ich mache das nicht gut genug und dann werden sich die Leute abwenden und dann haben wir sie wieder, die Katastrophe. Das hat schließlich dazu geführt, dass ich nicht mehr in der Lage war, die einfachsten Dinge zu tun. Ich sage heute so scherzhaft, ich hätte nicht mal mehr die automatische Zeitansage angerufen, aus Angst, dass die Frau mir die Auskunft verweigert. Ich war zum Beispiel nicht mehr in der Lage, als ich noch Pastor war, ich sollte ein Haus buchen für eine Ältesten-Tagung. Ich war nicht mehr in der Lage, da anzurufen. Die Frau hätte ja auch sagen können, nö, wir haben keinen Platz mehr frei. Also habe ich das versäumt. Und als ich dann in einer Ältestensitzung darauf angesprochen wurde, habe ich gesagt, ja klar, habe ich mich drum gekümmert. Dann wurde mir heiß und kalt und habe gedacht, ich muss jetzt da anrufen, es geht jetzt nicht mehr anders. Das Problem war nur, dann war das Ding ausgebucht. Also musste ich zurück in diese Sitzung zu den Ältesten und sagen, Leute, ich habe euch angelogen. Ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert. Ich konnte es gar nicht. Die einfachsten Dinge waren nicht mehr möglich. Heute beginne ich mehr und mehr zu begreifen, was das heißt, was dort in Römer 8 steht. Es heißt, am Ende wird alles gut werden, weil Gott sich darum kümmert. Wir sind als glaubende Menschen hineingenommen in das Schicksal seines Sohnes. Wie ist es denn bei Christus gewesen? Die scheinbare Niederlage, der Tod, das Verbluten am Kreuz, das ist nicht das letzte Wort gewesen, das war eben nicht das Ende. Am Ende hat Gott sich in seinem Sohn verherrlicht, er hat ihn bestätigt. Christus ist auferstanden von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes und vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Jesus ist verherrlicht worden. Und die Bibel sagt, du bist als jemand, der sich Christus anvertraut, mit hineingenommen in seine Auferstehung. Am Ende wird Gott sich an dir verherrlichen. Am Ende steht nicht die Einsamkeit, steht nicht die Krankheit, steht nicht das Leid, steht nicht der Tod, stehen nicht die Tränen. Das ist der Sinn des Wortes aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Hier in diesem Wort ist gemeint, was auch immer kommt, was auch immer passiert, Gott wird mit dir zu seinem Ziel kommen. Und das ist immer seine Herrlichkeit. Das ist Gemeinschaft, das ist Liebe, das ist Trost. Versteht ihr, wie man aufatmen kann, wenn man beginnt, das zu begreifen? Mir kann doch gar nichts passieren. Dir kann doch gar nichts passieren. Am Ende wird Gott es gut machen und er wird mit mir und er wird mit dir zu seinem Ziel kommen. Das ist wunderbar, diese Gewissheit zu haben. Ich komme zum Schluss. Manchmal habe ich gesagt, ist die Angst ein gutes Signal, nämlich das Signal schnellstmöglich abzuhauen. Dafür ist sie da. Aber wenn die Angst etwas ist, was dich immer wieder einengt, was dein Leben beherrscht, dann gilt eher auch der andere Satz. Wo die Angst ist, da ist immer der Weg, wo du lang musst. Wo die Angst ist, da ist die Richtung, da ist der Weg. Wir haben diese Lesung gehört aus Josua Kapitel 3. Das ist für mich ein sehr eindrückliches Bild geworden. Das war ja kein kleines Bächlein, das die dort überqueren mussten, sondern das war ein angsterregender Strom. Der Jordan hatte Hochwasser, heißt es. Er war über die Ufer getreten. Wer da einfach durchmarschieren wollte, der wurde mitgerissen, aus, vorbei. Aber sie mussten da durch. Anders ging es nicht ins verheißene Land. Und das Spannende ist, es ist ja nicht so, dass Gott erst den Fluss geteilt hätte und dann konnten sie hindurch, sondern sie mussten ins Wasser hineinmarschieren. Und erst als sie drin waren, dann ist das Wunder geschehen. Und dann haben sie erlebt, Mensch, Gott ist ja mit uns. Er hält ja, was er verspricht. Es geht keinen anderen Weg als hindurch durch die Angst, wenn man ins verheißene Land will, wenn man am anderen Ende ankommen will. Darum möchte ich alle, die davon betroffen sind, ermutigen. Mach dir bewusst, dass der Herr da ist, bei dem, was in dieser Woche kommt, woraufhin du unterwegs bist. Ergreife diese Hand im Gebet. Und wenn es nur diese zwei Worte sind, Herr, halt mich fest, du bist da. Vertrau darauf, dass er dich zu einem guten Ende führt und dass er mit seiner Macht, mit seiner Kraft dafür sorgen wird. Und dann geh los, dann geh los. Du kannst Wochen, Monate, Jahre immer, um mit dem Bild zu bleiben, am Ufer entlang gehen. Gucken, ob es nicht einen einfacheren Weg gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Brücke, irgendwo eine Fähre, irgendwo eine Abkürzung. Du kannst die Dinge auf die lange Bank schieben. Das Gespräch, vor dem du dich fürchtest. Die Begegnung, vor der du Angst hast. Die Aufgabe, die angepackt werden muss. Egal, was es ist, du kannst es immer weiter schieben. Aber es wird immer schlimmer werden. Wo die Angst ist, da ist der Weg. Johannes 14, Vers 27, Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht. Erschreckt nicht und habt keine Angst. Also ich bin noch kein Musterbeispiel für inneren Frieden. Aber ich erkenne, dass der Weg ist, ein guter Weg ist. Und dieser Weg, ihr Lieben, erschließt sich nur dem Glaubenden. Jesus sagt hier, Ich gebe euch meinen inneren Frieden, meinen Frieden, nicht wie die Welt gibt. Ich kann sagen, es gibt im Bereich der Psychotherapie eine Menge Hilfe gegen Angststörungen. Die Verhaltenstherapie, es gibt Medikamente, es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Die habe ich in Anspruch genommen und tue es noch. Aber dieser innere Frieden von dieser Qualität, das wird sich dir nur im Glauben erschließen, im Vertrauen auf Gott, der dich geschaffen hat, der dich gemacht hat und der einen Weg und einen Plan mit deinem Leben hat. Im parallelen Vers heißt es darum, Kapitel 14, Vers 1, Jesus sagte zu allen, ihr kennt das vielleicht als Jahreslosung, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Nur im Glauben wird dieser innere Frieden in dein Herz kommen. Wenn du das bis heute nicht getan hast, diesen Weg zu gehen, zu vertrauen, zu glauben, das in Anspruch zu nehmen, dann kann ich nur sehr empfehlen, das zu tun, festzumachen und diesen Frieden zu erleben, diesen Stab zu greifen, den Christus gibt. Meinen Frieden gebe ich dir, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich dir. Nicht wie die Welt gibt, meinen Frieden. Erschrick nicht, fürchte dich nicht. Glaube nur, vertraue mir. Amen.
Gott ist hier, und weil das so ist, möchten wir ihn gemeinsam anbeten und euch dazu einladen, mitzumachen. Steht auf, tanzt mit, singt hoffentlich mit. Und nutzt die Gelegenheit, um vor ihn zu kommen und anzukommen.
Frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie ein Seenotland in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Blick, der Hoffnung weckt. Wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt. Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht. Wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Of the rainbow, all the voices of the wind, every dream that reaches out, that reaches out to find where love begins, every word of every story, every star in every sky, every corner of creation lives to testify. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silences, but words are not enough. With every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love. Mountains to the valleys, from the rivers to the sea, every hand that reaches out, every hand that reaches out to offer peace, every simple of mercy, every step to kingdom come, all the hope in every heart will speak what love has done. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silences, but words are not enough. With every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silences, when words are not enough. With every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love.
For as long,
For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silences when words are not enough. With every breath I take, I will give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love.
Deine Ruhe, fern von
Ungetöse dieser Welt. Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe, lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tiefer Sinn zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen. Wer zu still, wer grad gestilltes Kind. Du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich bewegt nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Sprich zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir.
Wir beten gemeinsam.
Dieses Gottesdienstes. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder die Möglichkeit, für sich selber, für seine Anliegen beten zu lassen. Ich bitte schon mal die Mitarbeiter, hier auf diese Seite zu kommen. Auch wenn Sie Fragen haben, wie das funktioniert mit dem Übernehmen des Staffelstabes, können Sie sich an die Mitarbeiter wenden. Sie können auch mich ansprechen. Oder hinten gibt es noch den Infotisch, an dem man auch Hallo sagen kann, weitere Informationen über die Gemeinde bekommen kann. Ich möchte gerne mit Ihnen noch eine Liedstrophe singen. Die scheint nicht so ganz bekannt zu sein. Deswegen bitte ich unser Musikteam, kurz die Melodie einmal anzuspielen. Danach macht ihr noch mal eine kurze Pause und ich sag dann noch was und dann legen wir los. Achso, vielleicht das Lied ist Friede sei nun mit euch allen. Thank you. Ich bitte Sie, zu dieser Strophe und zum anschließenden Segen aufzustehen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.